Ich war als Schauspieler und Regisseur wirklich sehr viel in der Welt unterwegs. Aber ich habe bis jetzt noch nicht einen Job bekommen, für den ich mich beworben habe.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute ein echter Künstler. Er ist Schauspieler, Regisseur, Autor, Coach und ein echter Bayer. Obwohl er sich gar nicht so anhört. Und damit Servus, Alessandro Visentin.
Grüß dich, Harry.
Bei deinen Namen denkt man ja immer, es kommt ein richtiger Italiener.
Ja, gut. Das liegt daran, dass ich natürlich italienische Vorfahren habe, sage ich jetzt mal. Also mein Vater war Italiener.
Also so richtig in Italien aufgewachsen und dann als Gastarbeiter, Arbeiter nach Deutschland gekommen und die große Liebe gefunden.
Ganz genau so war es, ja.
Ah, tatsächlich?
Also mein Vater ist 1971 ist er aus Italien nach München gekommen und hat dort gearbeitet.
Und hat sich dann in eine schöne Chiemseherin verliebt.
Ja, Chiemseherin ist gut gesagt. Also meine Mama, ja, die ist am Chiemsee geboren auch, Prina am Chiemsee, ist aber eigentlich auch eine gute Mischung, sage ich jetzt einmal.
Das musst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären. Was versteht man unter einer guten Mischung?
Meine Großmutter mütterlicherseits war aus Norwegen und mein Großvater mütterlicherseits war Österreicher bzw. Sudetenland.
Also in dir ist ja wirklich alles drin und darum wundert es mich auch nicht, dass du wirklich sehr viel in der Welt umhergekommen bist. Darüber werden wir heute sprechen, aber anfangen würde ich wirklich, ja, wie ein kleiner Bub war, der Alessandro. Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen am Chiemsee. Selbst auch.
Also direkt am See?
Direkt am See, ja. Also in einem kleinen Ort namens Rimsting und da davon noch ein Unterort, Öd.
Also praktisch Öd, so eine Einöde.
Ja, da waren drei Häuser, soweit ich mich erinnern kann.
Und jetzt in der großen, weiten Welt unterwegs, es ist ja fast ein Kulturschock.
Ja, da hat es angefangen. Ja, und dann bin ich aber schon als Kind, sind wir relativ oft umgezogen dann, also mit 9 Jahren bin ich, glaube ich, umgezogen, das erste Mal im Ort. Und dann sind wir von dort sind wir dann weggezogen in einen Nachbarort, also 15 Kilometer weg. Da habe ich dann auch Schule gewechselt.
Und ihr heißt du, deine Eltern?
Und meine Brüder, Marco und Daniel. Der Marco ist in Prien auf die Schule gegangen und der hat auch schon bei den Großeltern gewohnt.
Warum bei den Großeltern?
Weil das einfacher war, für ihn auf die Realschule zu gehen. Und ich war auf der Grundschule in Rimsting noch und mein Bruder Daniel auch. Und aber wir sind dann umgezogen irgendwann in einen Ort 15 Kilometer weg. Und da ist der Bruder dann eben auch schon bei den Großeltern geblieben, der Marco, weil er auf der Realschule bleiben wollte in Prien.
Also urbayerischer geht es ja fast kaum. Liebe Zuhörer, vor mir sitzt, ich würde schon fast sagen, er schaut aus ein bisschen wie der Jesus. Lange Haare, schlank. Deine oberbayerischen Wurzeln sieht man jetzt nicht direkt, also du schaust jetzt nicht italienisch aus oder sowas, um Gottes Willen, aber warst du so richtig mit der bayerischen Kultur vertraut?
Das ist eine sehr gute Frage. Also nein, eigentlich nicht. Also man muss
also nicht
sagen,
der Schuhplattelverein, der Gorselschnalzer und so?
Jein. Also gewusst habe ich schon, was das alles ist, aber ich war halt schon immer der kleine Idackerbur. Das muss man dazu sagen.
Also, wirklich? Wir haben uns übrigens 2016 kennengelernt. Weißt du noch wo?
Wir haben uns beim Komödienstadl kennengelernt.
Genau, da warst du damals Regieassistenz. Mhm. Ich durfte das Warm-up machen. Und seitdem kennen wir uns. Es sind jetzt schon fast 10 Jahre, mein Lieber.
Boah, krass, ja, das stimmt.
Mittlerweile bist du 43, viel herumgekommen. Aber bleiben wir noch mal kurz am Chiemsee. Mhm. Warst du dann so ein klassisches Mobbing-Opfer? Wenn es heißt, der Idackerbur, also ja.
Jein. Also das muss ich schon dazu sagen, einfach war es nicht, weil ich natürlich auch nicht irgendwie in dieses Schema F reingepasst habe. Also ich war jetzt nicht derjenige, der, wie du schon gesagt hast, beim Schuhplatteln dabei war oder ich war jetzt nicht bei der Feuerwehr dabei oder wie auch immer. Das war immer ein bisschen schwierig für mich, da einen Weg reinzufinden.
Ja. Du warst mehr in der Theatergruppe.
Nein, auch da nicht. Also ich habe immer irgendwie versucht, mich zu finden, irgendwo am Land.
Was haben deine Eltern gearbeitet?
Mein Vater war Steinmetz, Fliesenleger. Hat er dann in München beispielsweise in der U-Bahn, da haben sie auch gearbeitet, haben die U-Bahn verfliest und so weiter. Ja, und meine Mutter war Näherin.
Also sehr handwerklich. Mhm. Und du wusstest nicht, was du machen wolltest.
Ich wusste schon immer irgendwie, dass ich irgendwo was Künstlerisches in mir habe. Das wusste ich immer. Und vor allem auch Geschichtenerzähler. Das habe ich schon immer gewusst. Aber ich habe auch ich kann mich erinnern, das war sogar noch in der Grundschule, glaube ich. Grundschule, Hauptschule. Da habe ich im Kunstunterricht sehr viel Hundertwasser
gefälscht.
Versucht irgendwie, mich da einzufinden und habe dann auch wirklich das so weit gefunden, dass einer der Kunstlehrer hat mich dann auch wirklich unterstützt und hat dann auch zu mir gesagt, wie schaut es denn aus, mir hättest du nicht einmal überlegen, ob du vielleicht irgendwo in Richtung Kunst gehen möchtest. Und das habe ich dann auch irgendwann auf mich genommen und habe mich dann auch beworben in München.
Mit Hauptschulabschluss?
Mit Hauptschulabschluss, ja.
Das sind ja die Aussichten sehr, sehr, sehr gut sozusagen.
Naja.
Ja, also kurz, wir sind ja beides Kinder der Hauptschule, ja. Beide einen Hauptschulabschluss. Für mich ging es dann quer gleich zu der Schreinerlehre. Und du, was hast du gelernt dann? Steinmetz oder?
Na, ich habe zwar von meinem Vater viel, viel gelernt, habe auch oft irgendwie dabei sein dürfen, aber ich bin dann letzten Endes eben nicht auf der Kunstakademie angenommen worden und habe dann aber im letzten Augenblick noch einen Ausbildungsplatz gekriegt zum Koch.
Du bist gelernter Koch?
Fast gelernter Koch.
Ah, also nicht abgeschlossen?
Ich habe nicht abgeschlossen.
Hat es dir nicht gefallen?
Doch, es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss ja jetzt dazu sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe da ein bisschen Probleme in meinem ersten Ausbildungsbetrieb gehabt.
Warst du in der Pizzeria ganz klassisch oder was wurde gekocht?
Nein, ich war nicht ganz klassisch in der Pizzeria.
Aber es würde passen, alles andere.
Es würde passen.
Oh, eine Salami.
Eine Pizza, bitte. Nein, ich habe in einem wirklichen Gasthof zur Post, eine richtig bayerische Küche.
Und dann nicht den Ausbildungsbetrieb gewechselt, sondern direkt abgebrochen.
Doch, den Ausbildungsbetrieb gewechselt nach 1,5 Jahren. Und da habe ich dann weitergemacht. Aber irgendwann war für mich einfach klar, das bin ich nicht.
Ich glaube, du sprichst gerade sehr, sehr, sehr vielen jungen Menschen aus der Seele, die arbeiten und sagen, irgendwie, das ist nicht. Aber dann trotzdem in diesem Beruf bleiben. Weil, was mache ich sonst?
Wie gesagt, ich bin ja am Land aufgewachsen. Und man hat ja seine gewisse gesellschaftliche Erziehung, sage ich jetzt mal. Also es ist ja so, okay, Beruf erlernen, sich dann raufarbeiten. Irgendwann hat man dann vielleicht einmal seinen eigenen Betrieb. Dann baut man ein Haus, dann kriegt man Kinder und so geht's weiter.
Was haben dann deine Geschwister gelernt?
Mein Bruder, der Marco, der hat Bürokaufmann gelernt und der Daniel, der hat angefangen mit einer Schreinerlehre.
Ach, ganz, ganz klassisch, der Schreiner.
Ja, du musst aber dazu sagen, dass mein Bruder sehr, sehr groß war. Also der Daniel, der war über 2 Meter groß.
Die Größe liegt dann bei euch in der Familie, denn recht klein bist ja du auch nicht.
Naja, mittlerweile. Also ich bin 1,89 groß, das ist jetzt...
Wie ging es dann für dich weiter?
Ich habe dann als Koch in Prien am Chiemsee gearbeitet.
Ohne Ausbildung?
Ja, ohne Ausbildung habe ich einen Job gekriegt und zwar in einer Traditionsgaststätte und zwar die Mesnerstum. Und dann habe ich aber gewechselt und bin in ein Bistro nach Prien am Chiemsee, direkt in Ort rein und habe dort auch nochmal 2 Jahre gearbeitet.
Also so ein richtiges Landkind, das so in seiner Bubble Chiemsee lebt und sagt, jawohl, da bin ich glücklich.
Jein. Also glücklich, jein. Ich habe schon immer irgendwie gewusst, die Welt ist viel größer und ich will die Welt sehen. Ich bin von dem Bistro bin ich gewechselt und habe nämlich eine viel bessere Stelle noch gekriegt. Ich habe dann die Bistro-Leitung der Autobahnraststätte Samerberg bekommen.
Oh weh. Mhm. Das ist ja spannender als alles andere.
Ja, super.
Da erlebt man bestimmt auch was, oder?
Du, da kann ich dir eine Anekdote erzählen, ja, erzähl. Wenn du das willst.
Ja, ja, erzähl, was ist passiert?
Ja, man hat ja 3 Schichten an dieser Raststätte. Also da ist ja Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und das war gerade ein bisschen im Umschwung damals und ich habe eben die Bistro-Leitung bekommen und war noch in meiner Probezeit. Und während der Probezeit hat mein Chef irgendwann zu mir gesagt, also irgendwie, er denkt, dass man vielleicht einmal die Angestellten ein bisschen überwachen muss. Und dann hat er gesagt, trag dir mal selbst eine Nachtschicht ein. Okay, Dann habe ich meine Nachtschicht eingetragen und dann holt er mich ab in seinem VW-Bus. Dann sind wir auf die Raststätte gefahren und damals war die noch anders, also die ist ja umgebaut worden, aber da gab es irgendwie so eine Nische, da hat er dann hingeparkt und dann sage ich, okay, und jetzt? Und dann hat er nach hinten gelangt und hat zwei Fernglaseln ausgeholt und sind wir da die Nacht da gesessen und haben die Angestellten,
nein,
haben wir da mit einem Fernglasel beobachtet.
Nein, ist aber nichts passiert, hat keiner was geklaut.
Nein, überhaupt nicht. Und das war dann aber für mich auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, nach dieser Probezeit werde ich nicht verlängern.
Ja, aber was macht man dann? Schichtleitung ist ja toll, ohne Ausbildung wirklich hochgearbeitet.
Ja, nicht nur Schichtleitung, Bistroleitung.
Ach, das komplette Bistro.
Ja, ja, ich hatte die Leitung über das Bistro.
Ja, also reden kann er ja, liebe Zuhörer. Den Job hat er sich definitiv erredet. Wohin soll dann die Reise gehen? Also ich wäre lost, ich wäre wahrscheinlich heute noch ja an dieser Raststätte.
Das war auch für mich der Gedanke, bevor ich dann eine ganz gravierende Entscheidung getroffen habe. Also ich war wirklich da und habe mir gedacht, okay, nehme ich jetzt einen Kredit auf, kaufe ich mir eine Wohnung, kaufe mir ein neues Auto und dann geht es so weiter und ich arbeite da ewig weiter.
Wie alt warst du damals?
21. Und dann gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und zwar eine ganz wichtige Person in meinem Leben hat zu mir gesagt, wenn du dir jetzt nicht endlich einmal die Welt anschaust, dann kommst du mir nicht mehr ins Haus. Und ich kann mich noch genau erinnern, da sind wir bei ihrem Treppenhaus gesessen und haben ein Bier haben wir getrunken, glaube ich, und sitzen auf dieser Treppe und sind, du kommst mir nicht mehr ins Haus, solange du dir nicht wenigstens einen Flug kaufst und irgendwo hinfliegst.
Das war deine Mutter oder wer war das?
Meine Firmenpatin.
Und dann hat es im Alessandro zum Arbeiten angefangen.
Ja, dann habe ich erst einmal versucht, wieder in das Haus reinzukommen beim nächsten Mal und dann hast du gesagt, m-m. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und ich habe damals gerade das erste Harry Potter Buch gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay.
Ab nach Hogwarts.
Genau, ab nach Hogwarts. Nein, ich war damals auch einer, der sehr sparsam gelebt hat. Da habe ich dann entschieden, okay, jetzt schauen wir mal, weil ich bin auch noch nie geflogen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich muss mir die Welt anschauen. Ich muss ja weg, weil sonst darf ich dann nicht mehr ins Haus. Und dann habe ich bei einer Billigfluglinie einen Flug gefunden nach London Stansted für 99 Cent.
Und den hast du gebucht?
Und den habe ich gebucht.
Ja, aber jetzt mal ganz kurz, Englischkenntnisse, Fragezeichen. Ich meine, wir hatten 5 Jahre Englisch auf der Hauptschule.
Du vielleicht, ich nicht.
Konntest du kein Englisch?
Meine Lehrerin, die hat zu meiner Mama gesagt, ihr Sohn wird niemals Englisch sprechen.
Und dann kauft er sich für 99 Cent einen Billigflug nach London.
Ja.
Also für 3 Wochen, du wolltest wieder zurück.
5 Wochen.
5 Wochen am Stück? Ja, aber mit welcher Kohle?
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe wahnsinnig viel Geld gespart gehabt, weil ich sehr sparsam war.
Genau. Materielle Dinge hast du noch nie wirklich gebraucht, gell?
Damals schon. Also da habe ich schon eher drauf Wert gelegt und so, was man jetzt hat und so. Also das war damals, da habe ich natürlich auch, mein zweites Auto war ein BMW.
Ja, so viel zum Thema Sparen, gell? Ja. Also ich hätte jetzt eigentlich gemeint, der 20-jährige Golf, aber nein.
Na, das war der BMW, der Sprit gefressen hat wie nochmal was. Er hat natürlich tiefer gelegt werden müssen. Da habe ich mir natürlich dann auch die Ölwanne mal weggefahren.
Also den hattest du dann und bist rüber nach... Was lachst du?
Ja, weil ich die Erinnerung habe, wo ich mir die Ölwanne an so einen, wirklich einen kleinen Randstein, da habe ich mir die Ölwanne weggefahren. Und das war vor dem Haus von einer Freundin von mir. Und dann ist natürlich das ganze Öl da umeinander gelaufen. Und dann sind wir mit dem Schubkarren, sind wir gegangen und haben aus einem Kinderspielplatz
Nein.
Wir Sand aus dem Sandkasten geschaufelt, während ein Kind da drin saß und gespielt hat. Und dann sagt das Kind zu seiner Mama, du sag mal Mama, was machen die da? Und dann hat die Freundin von mir gesagt, wir klauen Sand. Klingt vielleicht komisch, ist aber so.
Ja, das Auto war kaputt, der Pflug war da, du bist darüber geflogen.
Genau.
Und ich nehme es vorweg, du bist nicht mehr zurückgekommen.
Also so direkt auch wieder nicht. Also ich bin die 5 Wochen darüber geflogen, bin dort angekommen, komme an das erste Gespräch erinnern. Das war ein Telefonat mit meiner Mama, wo ich in Liverpool Street Station angekommen bin. Ich komme ja von der kleinen Welt, sage ich mal, ja. Also von dem kleinen Prina am Chiemsee. Und dann bist du in so einer Train Station, ja. Und ich war ja gerade mal 21.
Ich finde nicht mal zurecht mit 42. Also letztes Jahr, Dieses U-Bahn-System in London, liebe Leute, find da mal überhaupt wieder raus.
Ich kenne es mittlerweile auswendig. Also ja, aber ich bin da okay und ich habe ja nicht mal Englisch gesprochen. Also yes, no und maybe, das war es vielleicht.
Ja, aber was macht man dann? Erstmal eine durch die Stadt laufen, irgendwo ein Hostel suchen?
Mhm, genau. Also ich bin in eine Jugendherberge gegangen. Die war direkt gegenüber von der St. Paul's Cathedral. Und da habe ich mich dann eingebucht. Und zwar mein Check-in, der hat ewig gedauert.
Wolltest du, also ganz ehrlich, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich wäre umgedreht, zum Flughafen gefahren, heimgeflogen zur Firmenparty. Ich war da, lass mich wieder rein.
Das ging nicht für mich. Das war dann für mich auch so ein kleiner Kitzel. Also ich bin schon einer, der sich gerne seinen Ängsten stellt. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, also mit 21 in so einer großen Stadt, London hat die Einwohnerzahl von Österreich.
Wo Du aktuell Hauptwohnsitz hast, dazu kommen wir aber noch. Mhm. 5 Wochen London, ich war 5 Tage drüben und habe gedacht, ich habe alles gesehen. Wie hast du diese Zeit verbracht? Mit was?
Als allererstes Mal wollte ich ja sehen, wie England aussieht, weil ich habe ja in den Harry Potter Buch habe ich ja gelesen, was so beschrieben wird, aber da habe ich es dann einfach mal vor Augen gehabt. Aber für mich das Wichtigste war erstmal irgendwo mich zu verständigen. Und da habe ich das erste Mal gelernt, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, mit Körpersprache mich zu verständigen. Und da habe ich in der Jugendherberge eine ältere Frau kennengelernt. Ältere Frau, sage ich, die war damals 76. Oh. Und die war in der Jugendherberge, das muss man dazu sagen. Also heutzutage würde man sagen, crazy old cat lady. Die war in diesen Jugendherbergen immer eine Woche. Und es gibt ja in London, gab es damals mehrere Jugendherbergen, ich glaube 7 oder 8 große. Und die ist immer von einer zur anderen gegangen und ist da immer eine Woche geblieben. Und sie war aber diejenige, die mich dann ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und hat mir London gezeigt und mir Englisch beigebracht. Also die hat dann wirklich auf Sachen gezeigt und hat mir dann den Namen gesagt auf Englisch und so. Ganz witzig, ich bin mit der einmal Mittagessen gegangen und da hat es dann irgendwie Sandwiches gekauft und so und hat dann, kurz bevor wir gegessen haben, hat sie dann gesagt, may I, also darf ich? Und ich wusste nicht, was sie meinte. Und ich halt so,
yes,
yes. Und dann hat die vor mir ihre Zähne rausgenommen und dann hat die an dem Sandwich rumgenuckelt und ich bin da gesessen und dachte mir so,
ich muss hier weg.
Ich muss hier weg. Ja. Und die war aber echt, die war super. Also die hat mir das echt gut beigebracht. Und nach 5 Wochen war es dann eben so, dass der Urlaub vorbei war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Also jetzt fliege ich halt wieder zurück. Ja. Und wirklich an dem Tag, wo mein Flug war, klopft es in der Früh an mein Zimmer. Da mache ich die Tür auf, steht der stellvertretende Chef der Jugendherberge vor mir und sagt, come to my office, please.
Also hattest du im Vorfeld die 5 Wochen mit dem was zu tun oder ist es so wie immer im Hotel, so good morning, good night und fertig?
Genau, also man hat sie schon getroffen, weil die waren ja an der Rezeption und da waren auch wahnsinnig viele junge Leute an der Rezeption, auch von den unterschiedlichsten Ländern und man hat immer irgendwie versucht, sich zu verständigen und das war eine ganz tolle Zeit. Also ich habe wirklich viele Leute da kennengelernt und er war eben auch da. Ja, und er hat mich dann eben in sein Büro zitiert. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben und meine Kreditkarten funktioniert nicht mehr und ich schulde den Geld oder was auch immer. Ja. Und dann bin ich aber ins Büro und dann, da war mein Englisch so, also nach 5 Wochen war es schon so weit, dass ich so zumindest irgendwo, ich habe ein Gehör dafür gehabt und habe verstanden, worum es geht. Und dann komme ich ins Büro, war total kleinlaut und meine so, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, do you want to work here? Willst du hier arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ich fliege heute nach Hause. Dann sagt er, ja, das ist gut, solange du in einer Woche wieder da bist.
Okay.
Und dann habe ich ihn angeschaut und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hier ist eine Chance und die nimmst du.
Und dann bist du nach Hause geflogen?
Ja.
Und hast was gesagt?
Moment, ich habe dann erstmal den Vertrag unterschrieben und dann bin ich nach Hause geflogen.
Oh mein Gott.
Ich habe einfach so den Vertrag unterschrieben. Und dann bin ich nach Hause geflogen. Ich wurde abgeholt vom Flughafen und dann wurde halt gefragt, ja, wie war es denn so und was, wie war das alles und so. Und dann habe ich ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gesagt, in einer Woche fliege ich wieder. Ich ziehe nach London. Ich habe einen Job angenommen.
Wie haben die Eltern darauf reagiert?
Das war ein bisschen eigenartig. Also geglaubt haben sie es nicht gleich. Also es ist ja so, das habe ich vorhin nicht erwähnt, meine Eltern waren getrennt. Ich bin damals eben zu meiner Mama gefahren, da habe ich ja auch noch gewohnt. Und da habe ich dann gesagt, okay, also ich ziehe jetzt weg. Und das war so, ja, genau. Ja.
Du,
ja. Und das war dann aber wirklich so. Also es ist dann schon langsam aufgefallen, als ich dann mein Auto abgemeldet habe, als ich dann irgendwie so meine Sachen gepackt habe, dann auch einen Flug gebucht habe, da hat es dann irgendwie geheißen, okay, der macht das ja wirklich. Und dann bin ich wirklich eine Woche später bin ich wieder zurückgeflogen und habe dann das Arbeiten angefangen. Dort in der Jugendherberge an der Rezeption.
Und hast dir dann eine Wohnung gesucht oder hast dann gleich in der Arbeit geschlafen?
Die ersten 3 Monate habe ich leider kein Zimmer gefunden, weil eine Wohnung kann man sich ja nicht leisten. Habe dann die ersten 3 Monate in wirklich, das glaubt man nicht, in einem 4,5 Quadratmeter Zimmer gewohnt für die ersten 3 Monate.
So klein. So ist ja wirklich wie bei Harry Potter. Hat das nur noch wirklich, die Treppe gefehlt.
Das war wirklich wie das Zimmer unter der Treppe, ja genau. Das war aber wirklich auch eine schöne Zeit, weil da habe ich in diesen drei Monaten habe ich Englisch gelernt. Das war wirklich besser als 5 Jahre Hauptschule.
Das glaube ich, wenn man tagtäglich konfrontiert ist. Mhm.
Man muss auch dazu sagen, also wenn man tagtäglich nur mit der Sprache konfrontiert ist, ab Mittag bist du müde.
Das glaube ich.
Der Kopf ist fertig.
Wie lange hat es dann gedauert, bis dass du zum Englischdenken angefangen hast?
3 Monate.
Warst du nach 3 Monaten so tief in der Sprache drin?
Ich habe nach 3 Monaten hatte ich meinen ersten Traum auf Englisch.
Hattest du kein Heimweh?
Nee.
Du hattest Freunde in Prien am Chiemsee, die tolle Firmenpatin. Mhm. Das ganze Leben bis dato dort verbracht und dann innerhalb 5 Wochen alles weg.
Nein, natürlich nicht alles weg.
Ja, also vom Sehen her, im Herzen, klar, sind alle noch verankert, keine Frage, aber...
Es war ein Erlebnis. Du musst dir vorstellen, du kommst als junger Mann in eine Großstadt, die Tag und Nacht belebt ist. Das ist der Wahnsinn gewesen. Das war für mich ein Kulturschock einfach auch. Also du hast hunderte Theater. Du kannst da hingehen in irgendwelche Shows und du kannst von London aus, kannst du jederzeit irgendwo hinfliegen in Europa.
Ja, aber noch hast du ja als, sag jetzt mal, Jugendherbergsportier gearbeitet.
Naja, Portier, als Rezeptionist. Ja, ja. Genau. Ja, das ist richtig und das war ein wichtiges Lehrjahr, sag ich jetzt mal. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ja, aber natürlich hat man auch da schon Urlaub. Also du hast ja auch einen Urlaubsanspruch. Und habe dann in diesem Jahr, 1,5 Jahren, wo ich in dieser Jugendherberge gearbeitet habe, habe ich meinen Urlaub immer dafür hergenommen, dass ich irgendwo hinfliege. Ich bin dann wirklich, weil es gab ja diese Billig-Airlines damals auch schon. Und die waren ja wirklich billig. Ich bin dann irgendwo an einem Donnerstag beispielsweise, bin in ein Flugzeug eingestiegen am Abend und bin am Sonntag wieder zurückgekommen. Und dann war ich wirklich überall. Spanien, Griechenland, wo auch immer.
Also das Leben gelebt, aber weiterbringen beruflich tut dich ja das auch nicht. Muss ja auch nicht. Wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, ist es ja gut. Aber ich weiß, wo du heute stehst. Du hast ja sogar noch Abitur gemacht. Haben wir das jetzt vergessen oder kommt das noch?
Das kommt alles noch. Also du sprichst da auch was an, das ganz wichtig ist. Also bei mir passieren Sachen wahnsinnig viel im Leben. Die passieren einfach. Und es war dann eben so, es war eine Stelle ausgeschrieben in einer anderen Jugendherberge, die einen Schichtleiter gesucht haben. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Ja? Und da habe ich mich drauf beworben. Und eine Kollegin von einer anderen Jugendherberge, die hat die Stelle dann bekommen. Weil ich habe noch nie einen Job bekommen in meinem Leben, für den ich mich beworben habe.
Ja, das hast du schon sehr, sehr oft erzählt.
Noch nie.
Drum bewirbt es sich immer nicht.
Mittlerweile Nö, weil es dann doch immer anders kommt, als es ist. Es war dann eben auch so, also die hat diese Stelle bekommen, und aber ich habe anscheinend in meinem Vorstellungsgespräch trotzdem Eindruck hinterlassen. Und dann kam es irgendwie 1,5 Monate drauf, kam es dazu, dass eine andere Stelle frei wurde, wieder die eines Schichtleiters. Und die haben sie mir dann einfach gegeben, ohne dass ich mich darauf dann beworben hätte. Aber es war nicht original die Stelle, auf die ich mich beworben habe.
Hat es dir denn in England so gefallen? Denn unterschiedlicher geht es ja fast nicht wie Prien am Chiemsee.
Es hat mir sehr gut gefallen. Es war ein sehr schönes Leben dort, weil ich habe ja damals noch nicht irgendwie so die Lebenshintergründe, sage ich jetzt mal, diese Erfahrungen, die man sammelt im Leben, die haben mir damals nicht so wirklich interessiert, sondern für mich war es einfach entdecken, entdecken, entdecken. Was kann ich von der Welt sehen? Und ich habe dann nicht hingeschaut auf Sachen, die vielleicht nicht so toll sind.
Aber jetzt musst du mir helfen.
Ja.
Schichtleiter,
ja,
mit Hauptschulabschluss. Wann hast du dann dein Abitur gemacht?
In dieser anderen Jugendherberge habe ich eine Kollegin gehabt, die mit mir die Schicht gearbeitet hat. Und die hat mir dann erzählt, sie macht nebenbei ihr Abitur, und zwar im Bereich Fotografie. Also das ist dann ein fachspezifisches Abitur.
Da hast du dann mitgemacht wahrscheinlich, aber das ist doch voll den Stress, mit dem deutschen Hauptschulabschluss dann sich in England für ein Abitur zu bewerben. Ich wüsste ja nicht, wo ich da anfangen sollte.
Das wusste ich auch nicht. Aber das kam dann irgendwie auf mich zu, weil dass ich größere Pläne hatte im Bereich Theater und Schauspiel, das war mir schon klar.
Und das war auch immer im Hinterkopf, oder?
Immer. Das war immer im Hinterkopf.
Warum hast du dann deinen Job in der Jugendherberge gewechselt und bist nicht gleich im Theater an die Kasse? Da läuft ja dann auch irgendwann mal ein Regisseur vorbei.
Weil bei mir nicht alles gerade läuft. Das geht so nicht bei mir.
So, na dann.
Ja. Das geht so einfach nicht bei mir. Das ist total schräg, und das sind auch wirklich Erlebnisse mit Menschen, die bei mir gewisse Weisheiten losgelassen haben, die bei mir dann irgendwie so eine Tür aufmachen im Kopf. Das ist dann wirklich so, wow, okay, jetzt verstehe ich. Diese Kollegin, die da eben dieses Abitur gemacht hat, die hat mir da sozusagen diese Tür geöffnet. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben an diese Schule, und du weißt ja, für alles, dass ich mich bewerbe,
bist du nicht genommen worden?
Genau. Aber der Kursleiter dieser Schule, der fand es spannend, dass jemand in dem Alter sich bewirbt für irgendwie ein Abitur, und hat mich dann eingeladen, einen Test zu machen. Weil ich musste ja einen Sprachtest machen, ich musste ja beweisen, dass ich den Stoff auch bearbeiten kann. Und den habe ich anscheinend dann doch irgendwie überzeugt, und dann habe ich diese Stelle, also diesen Platz an der Schule bekommen, die ich selbst bezahlt habe, wobei einen großen Teil davon hat mein Bruder bezahlt, der Marco.
Ach, tatsächlich?
Mhm. Der hat in mich investiert sozusagen.
War das eine Vollzeitschule?
Das war Vollzeit, ja.
Und du hast ihn angerufen und hast erzählt, dass du das gerne machen würdest, und er hat dann gesagt, komm Bruder, kein Stress.
Er hat mir die Tuition Fees, die hat er mir bezahlt. Also das ist jetzt kein großer Betrag, sage ich mal. Aber ich hätte es mir nicht leisten können, weil ich ja selbst nebenbei, um meinen Unterhalt zu erlangen, musste ich nebenbei trotzdem noch Vollzeit arbeiten.
Du hattest ja noch einen Bruder.
Ja, das ist richtig. Der war aber zu der Zeit nicht wirklich verfügbar. Sage ich jetzt mal so.
Okay, ihr habt gestritten.
Nein, also der Daniel, der war so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, und der ist auch ein bisschen einen Weg eingeschlagen, nicht so ganz konventionell war.
Okay, also sprich, wahrscheinlich keine Arbeit gehabt und sein Leben anders gelebt sozusagen. Hattest du auch keinen Kontakt mit ihm?
Nein, ich hatte zu der Zeit nur brieflichen Kontakt mit ihm.
Die Mutter konnte dich auch nicht unterstützen. Was war mit dem Vater?
Gute Frage eigentlich. Also ich glaube, den habe ich gar nicht gefragt.
Auf jeden Fall, jetzt kommt's, liebe Zuhörer, du hast abgeschlossen.
Ich habe abgeschlossen, nach 2 Jahren Vollzeitstudium und Vollzeitarbeiten.
Mit 1,0, so ein Streber.
Das ist richtig, ich habe mit 1,0 abgeschlossen.
Ist schon geil, oder?
Ja. Also finde ich schon, ja klar. Ich meine, das war für mich einfach echt super.
Das war dann 2007, glaube ich.
Richtig, 2007, ja.
Und dann ging es ab, weil das habe ich in deiner Vita gelesen, auf die Schauspielschule.
Naja, aber wie? Das muss man auch noch kurz erklären. Also es gibt ja wahnsinnig viele Schauspielschulen in England und es gab eine, die wollte ich. Das ist die East 15 Acting School. Und habe aber schon gesagt gekriegt, dass es wahnsinnig schwierig ist, einen Platz zu kriegen. Und dann habe ich mich halt an 7 oder 8 Schulen beworben.
Aber keine hat dich logischerweise genommen?
Keine einzige. Wow. Auch meine Lieblingsschule nicht.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte irgendwann gesagt, komm, lass es gut sein, ich gehe wieder zurück, lass das Schauspielern sein.
Das konnte ich nicht, weil ja, jetzt habe ich natürlich Feuer gefangen.
Ja, aber was mache ich, wenn mich keiner nehmen will?
Naja, man bewirbt sich das Jahr drauf wieder.
Ja, aber du
aber das musste ja ich ja nicht.
Auch nicht genommen.
Ja, ist richtig. Also ich musste mich aber auch nicht mehr bewerben.
Okay.
Weil ich habe ja, es gibt ja dann dieses Vorsprechen an diesen Schulen und ein paar Schulen haben mich natürlich eingeladen zum Vorsprechen. Unter anderem auch die East 15 Acting School.
Wo du hin wolltest.
Wo ich hin wollte. Und ich habe vorgesprochen und wurde nicht angenommen. Und da war ich dann wirklich, das war die letzte, wo ich das Vorsprechen hatte, wurde nicht angenommen. Da war ich zutiefst traurig. Und 3 Tage später kam ein Brief von dieser Schule. Und zwar diese Absage. Ja, obwohl mir die schon mündlich gesagt wurde, habe ich eine Absage bekommen, schriftlich. Mussten sie ja machen. Aber in dieser Absage war auch noch ein Brief drin, ob ich denn vielleicht Interesse hätte, einen anderen Kurs vielleicht zu belegen. Also nicht nur reines Schauspiel, sondern der nannte sich Acting and Contemporary Theater.
Ja? Was ist das?
Schauspiel und kontemporäres Theater.
Ja, ist das nicht das Gleiche?
Nein, weil dieser Kurs, der hat sich darauf bezogen, dass der ein ganzheitliches Studium gibt. Und zwar Schauspiel, Regie, Schreiben und Produzieren von Theaterstücken und Filmen.
Ah, und alle wollten nur Schauspiel machen und wenige das Ganzheitliche. Und dann hast du gesagt, ja gut, dann Hauptsache die Schule und hat alles mit Theater zu tun, das mache ich.
Ja, also ich bin dann nochmal hin, weil da gab es dann noch ein Vorsprechen und den Kurs habe ich dann bekommen.
Und wie hast du dich dann finanziell über Wasser gehalten? Weil irgendwann wird der Bruder auch mal sagen, Junge, jetzt arbeite mal was.
Da hat der Bruder nicht mehr geholfen. Weil das muss man bedenken, das war wirklich eine wahnsinnig teure Ausbildung.
Ja, wer hat die bezahlt?
Ich.
Ja, aber wie?
Studentenkredit, das ist eines, also sowas wie BAföG damals drüben.
Und gearbeitet.
Weil ich war ja dann schon lang genug drüben. Ich wurde ja dann als Engländer anerkannt, sozusagen.
Ach, hast du eine englische Staatsbürgerschaft?
Nein, das nicht. Aber wenn du länger als 5 Jahre drüben bist, damals war das so zumindest, dann wurde das anerkannt und dann hatte ich die Möglichkeit, einen englischen Studentenkredit aufzunehmen. Und ich musste natürlich nebenbei arbeiten. Aber das Studium selbst war ja wirklich von 8 Uhr früh bis 17, 18 Uhr und manchmal dann noch mit den Vorstellungen bis 22 Uhr.
Wenn dich damals jemand gefragt hätte, Mensch, Alessandro, wenn du jetzt dann fertig bist mit der Schule, wo siehst du dich denn in 20 Jahren? Was hättest du ihm geantwortet? Theater oder Film?
Boah, du stellst echt gute Fragen. Ich war damals noch ein bisschen, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber im Weitblick viel zu weit.
Was heißt das?
Naja, natürlich habe ich mich gesehen, ach, das geht jetzt ganz schnell und dann...
Ab zum nächsten Harry Potter.
Ab zum nächsten Harry Potter, so ungefähr, ja. Und so ungefähr an die Tür klopfen, hallo, hier bin ich, nehmt mich.
Ja, aber ja. Du weißt ja, hat funktioniert bei dir nicht.
Nein, funktioniert so nicht bei mir. Jede Bewerbung funktioniert so nicht bei mir. Was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Projekte, die kommen, die sind dann sowieso viel genialer.
Was kam dann?
Ja, nach der Ausbildung, die ziemlich heftig war, also 4 Jahre mit Gesangsausbildung, ging es dann noch im letzten Trimester, wurde ich schon von einer Produktionsfirma, sage ich jetzt mal, einer Theaterproduktionscompany, wurde ich weggeschnappt und habe dann ein Stück von Pablo Picasso. Das habe ich dann gespielt und darauf wurde ich dann noch benotet. Und das war dann mein Abschlussstück sozusagen. Und von dort aus ging es dann gleich mal auf Tournee für 18 Monate durch Europa und Asien als Schauspieler.
In die große, weite Welt.
In die große, weite Welt, ja.
Wie oft bist du in dieser Zeit nach Hause geflogen?
Ja, gut, da muss man natürlich dazu sagen, da gab es dann noch ein sehr einschneidendes Erlebnis, kurz bevor ich auf diese Tournee gegangen bin. Ich habe... gerade meinen Abschluss, gemacht. Der kam gerade mit dieser letzten Produktion, die ich gemacht habe. Und dann wäre Abschlussfeier gewesen in der Schule. Und an dem Abend der Abschlussfeier habe ich einen Anruf bekommen, dass mein Bruder verstorben ist.
Unfall.
Der Daniel. Unfall kann man so nicht sagen. Es war ein...
Aufgrund des exzessiven Lebens wahrscheinlich.
Genau, sagen wir es so. Exzessives Leben und eine Mischung aus Medikamenten und Nicht-Medikamenten, die sich nicht vertragen haben, die dann zum letztendlichen Totalversagen der Organe geführt haben.
Ich traue es mich fast gar nicht fragen, aber Kontakt hattest du ja nicht viel. Inwieweit hat dich der Tod des Bruders dann mitgenommen? Ich kann mich da gerade gar nicht reinfühlen.
Lebensverändernd.
Warum?
Naja, eine Welt bricht zusammen.
Obwohl man keinen Kontakt hat.
Kann man so nicht sagen. Also Daniel war einer meiner wichtigsten Leute im Leben. Er hat nie irgendwas auf die Waage gelegt für mich. Also wir haben immer ganz offen miteinander sprechen können. Immer ganz, ganz, ganz offen. Und ich habe in seiner Gegenwart immer so sein können, wie ich wollte. Wer ich war. Keine Maske aufsetzen, kein gar nichts aufsetzen, sondern einfach nur so sein, wie ich bin. Und der Kontakt, warum wir keinen Kontakt hatten, das hatte auch seinen Grund. Ja, also es war einfach nicht möglich. Er war nicht erreichbar, sagen wir mal so.
Und lebensverändernd heißt dann, du hast die Tour nicht gemacht und bist nach Hause.
The show must go on. Ich bin 3 Wochen später bin ich zu den Proben.
Du sprichst gerade lebensverändernd an. Inwiefern hat es dein Leben verändert? Denn the show must go on.
Man sieht auf einmal, wie endlich alles ist. Also natürlich, ich habe zuvor auch schon Menschen verloren, meine Großeltern. Natürlich wusste ich, dass sowas passieren kann. Aber man erwartet nicht, dass irgendwie ein so junger Mensch, also er war ja gerade mal 31 dann, verstirbt und einfach aus dem Leben gerissen ist. Und da wurde mir klar, so, und jetzt erst recht.
Und dann ging's auf Tour.
Dann ging's auf Tour.
Quer über die Welt und alles läuft bei dir.
Ja, also ich bin dann mit 3 KollegInnen bin ich durch Europa getourt in einem Van und habe dann wirklich also angefangen Dänemark, Schweden, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland. Das sind wir alles getourt
in der Zeit. Und hab Theater gespielt.
Wir haben Theater gespielt, 3 Stücke, ja.
Darf man mal fragen, wie viel Kohle verdient man dann da so im Monat?
Das war eine Anfangs,
ja,
ein Anfangsengagement. Ja. Also die Unterkünfte waren bezahlt von der Firma, dann der Sprit war bezahlt, weil wir die ganze Zeit da unterwegs waren. Ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe 1200 Euro gekriegt oder so.
Ja, aber ist doch gut.
Naja.
Als Schichtleiter hättest du mehr verdient.
Da hatte ich schon mehr verdient. Da hatte ich schon weitaus mehr verdient. Und du musst ja berechnen, dass das britische Pfund damals noch einiges wert war. Also ein Pfund war damals 1,67 Euro.
Ja, das liebe Geld. Ein Jahr lang wurde getourt.
Mhm.
Und dann?
Dann wurde meine Gruppe nach Japan geschickt.
Oh.
Man muss dazu sagen, also jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber wir haben uns in diesem einen Jahr schon, nach ungefähr 3 Monaten, die Fetzen sind geflogen.
Wirklich, ja, in einem kleinen Van, oh, um Gottes Willen.
Und wenn du 24 Stunden immer mit den gleichen Leuten unterwegs bist und jeder hat seine Neurosen und ich auch, ja, und dann sitzt du da rum und boah, also... Und dann wurde uns eben gesagt, nein, eure Tour, ihr seid so gut vor den Klienten, das ist alles super, wir schicken euch nach Japan. Und dann haben wir uns natürlich super gefreut darauf, sind nach Japan geflogen und das ging dann auch besser, weil es war absehbar, es waren nur 3 Monate in Japan. Kleine Anekdote aus Japan. Weil da war eine Pause dazwischen, zwischen der Europa-Tournee und der Japan-Tournee. Und wir haben ja die Stücke wirklich rauf und runter gespielt, ja. Also ich glaube, den Shakespeare, den haben wir 165 Mal gespielt.
Also ganz ehrlich, 165 Mal den Shakespeare gespielt. Ab der wievielten Vorstellung hängt das einem, du weißt schon, hinten raus?
Das ist schwierig zu sagen. Also es war dann schon irgendwann, also das waren ja, wir haben ja 3 Stücke gespielt. Ja? Also 3 Stücke insgesamt. Die anderen haben wir, glaube ich, 200 nur irgendwas mal gespielt. Ja? Aber irgendwann ist es dann schon so, dass wirklich ausgelatscht ist und dann bist du halt auf der Bühne und denkst dir so, also du sprichst dein Shakespeare, du spielst den Shakespeare und im Hinterkopf denkst du dir, was koche ich denn heute? Ah, ja, vielleicht mache ich halt einmal einen überbackenen Brokkoli.
Aber die Qualität ist immer noch so wie beim ersten Mal. Das bekommst du hin.
Das war das Tolle, ja. Das war das Tolle, dass wir auch ein wahnsinnig professionelles Team waren, wir 4. Wir haben wirklich gute Shows abgeliefert und sind auch wirklich hochgelobt worden. Also das muss ich auch dazu sagen, das haben wir wirklich gut hingekriegt.
Aber du wolltest noch die Anekdote aus Japan erzählen.
Genau. Weil da war ja eine Pause dazwischen, zwischen der Tour in Europa und der Tour in Japan. Und wir kamen in Japan an und ich, schlau wie ich war, habe natürlich gesagt in der Pause, den Shakespeare, den habe ich 165 Mal gespielt, da brauche ich jetzt den Text nimmer anschauen. Ja, genau. Dann kam die erste Aufführung in Japan, mein Chef dabei. Und es war an einer Universität für Shakespeare-Studenten oder Englisch-Studenten, die eben Shakespeare speziell studiert haben. Meine Kollegen haben dann schon vorher haben sie zu mir gesagt so, und, wie geht's denn mit dem Text? Und ich so oft gespielt. Und dann gehen wir auf die Bühne und wir hatten so einen Prolog, der auf uns 4 aufgeteilt war. Und ich war der 3. Und es war Matt damals, also Matthew hat angefangen. Der sagt seine 2-3 Satzzahl, dann kommt Kate, sagt ihre 2-3 Satzzahl und schon wo sie gesprochen hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was sage ich jetzt eigentlich? Dann kam von mir mal nix.
Oh.
Und dann hat sich Beth, die nach mir war, die hat dann den ganzen Satz gesagt, also meinen Text und ihren Text. Und dann gingen wir hinter die Bühne und dann ging es los, dass ich eigentlich der Erste war, der einen kleinen Monolog hält, ganz am Anfang. Also das hat sich dann aufgelöst. Entschuldigung, ich bin gerade wieder in der Situation. Das hat sich aufgelöst, die 3 sind hintergegangen.
Und du stehst da blank.
Ich stehe da komplett blank. Ach, und ich musste aber die Bühne füllen, weil die Kollegen mussten sich umziehen.
Ja, was macht man da?
Ich habe, glaube ich, noch nie so sehr mit meinen Armen rumgefuchtelt. Und habe mir wirklich Shakespeare aus der Nase gezogen. Habe irgendwie irgendwas die Geschichte weitergebracht. Das Schlimme war aber nicht das, dass ich den Text nicht konnte. Das Schlimme waren meine Kollegen im Hintergrund, die so laut gelacht haben, dass man es wirklich bis Reihe 10 gehört hat. Das war spannend.
Darum verstehe ich nicht, warum, dass du dem Theater treu geblieben bist. Fernsehschauspieler hat es doch viel einfacher. Da ist eine Kamera, wenn es nicht hinhaut, schaue ich nochmal ins Textbuch oder kann es nochmal machen, wenn die Emotion nicht sitzt.
Ja, aber du hast nicht das direkte Ergebnis.
Das Publikum.
Wenn du vor dem Publikum sitzt oder stehst oder spielst oder wie auch immer, du hast ein direktes Feedback. Und das ist genau das, was wirklich, das ist richtig spannend.
Aber die schönste Zeit geht mal vorbei.
Ja.
Und dann sitzt man wieder in London und wartet auf das Nächste, was kommt. Das ist ja immer ganz, ganz doof bei einem Schauspieler, weil man weiß ja nie, was kommt, gell?
Und man muss ja auch dazu sagen, ich war 18 Monate weg von London. Und meine Freunde, London ist eine sehr schnelllebige Stadt. Und meine Freunde, die meisten sind dann auch aus London weggezogen schon. Weil man zieht dahin nach London, um Erfahrungen zu sammeln und dann zieht man wieder weg.
Ja, was hast du dann gemacht? Bist du auch weggezogen?
Ich bin nach Amerika gegangen.
Nach Los Angeles.
Richtig.
Nein, doch. Wolltest dann in die Filmbranche?
Unter anderem ja, das ist richtig. Ich habe nämlich auch einen wahnsinnig guten Kontakt gemacht in der Filmbranche. Den habe ich in der Pause zwischen Europa-Tournee und Japan-Tournee habe ich diesen Kontakt gemacht, der mich dann auch eingeladen hat nach Los Angeles. Und da bin ich dann hingeflogen und bin dann auch wirklich dermaßen auf die Schnauze geflogen. Wirklich, also das ist so richtig, das war auch ein lebenswandelnder Moment.
Was ist passiert?
Dass man so auf die Schnauze fliegen kann. Ich habe einfach wirklich alles in die Hand genommen, was ich hatte, also wirklich meine komplette Kohle und habe diese 3 Monate, die ich in Amerika sein durfte, laut Visum, habe ich dort drüben verbracht.
Und hast du versucht, irgendwie Jobs an Land zu ziehen?
Oder? Alles, ja. Und auch natürlich diesen Kontakt wollte ich irgendwie an Land ziehen. Ein bisschen mehr, dass ich da eben weiter reinkomme in diese Branche. Aber es ist, Los Angeles ist schon sehr fake. Sehr schwierig reinzukommen. Natürlich schwierig reinzukommen. Und im Nachhinein, man ist ja gar nicht bereit für sowas. Ja? Man ist ja noch gar nicht wirklich in dieser Welt angekommen. Man muss ja noch so viel lernen.
Aber ich hätte mir gedacht, du fliegst darüber, fangst einen Job an als Tellerwäscher und dann...
Darfst du ja gar nicht.
Ach so.
Also du darfst ja gar nicht arbeiten. Ich hatte ja kein Arbeitsvisum.
Und
ja?
Irgendwann auch mal keine Kohle mehr.
Ich hatte so viel keine Kohle mehr, dass mich mein Bruder mal wieder zurückfliegen musste.
Nach London?
Nach London, den Rückflug hatte ich ja schon.
Okay.
Aber ich hatte kein Geld mehr, mir einen Flug zu leisten von London nach Salzburg. Also nach Hause.
Nach
also
Prien.
Prien am Chiemsee, ja.
Und dann wird man vom Flughafen abgeholt vom Bruder mit 0 Euro.
Minus Euro.
Minus Euro und sitzt wieder zu Hause bei der Mutti.
Nee, beim Bruder. Aber da saß ich dann mit minus, ja, ich glaube, das waren schon minus 12.000 Euro.
Boah, wie alt warst du da?
31.
Schon krass, man kommt wieder nach Hause, alle Kumpels aus der Schule hatten vielleicht sogar schon Haus, Familie.
Mhm.
Und dann sitzt der Alessandro dort und sagt, ja.
Und hatte nichts. Und hatte nicht mal eine Karriere in Deutschland. Meine Ausbildung wurde ja nicht mal akzeptiert in Deutschland.
Warum bist du nicht in London geblieben?
Ich hätte es mir nicht leisten können.
Was hast du dann gemacht?
Wie?
Ja, in Deutschland, du sitzt in Berlin, hast keine offizielle Schauspielausbildung. Der große Traum von Hollywood, puff.
Ja, der ist wirklich geplatzt. Also, der große Traum von Hollywood. Ja, natürlich, das hatte man damals so. Man dachte immer, ja, das geht alles so einfach, dass man da irgendwie reinkommt. Ja, und das Leben ist ja immer anders, als man denkt. Ich habe dann erstmal angefangen, irgendwie versucht, wieder Geld zu verdienen und bin dann auch wieder in die Gastro ein bisschen und habe gekellnert, wie jeder Schauspieler, glaube ich. Man kellnert dann, man baut sich ein bisschen wieder was auf.
Oktoberfestbedienung ist ganz beliebt, habe ich gehört.
Ja, das wäre nichts für mich. Zu viele Menschen.
Zu viele Menschen.
Ich habe mir das langsam aufgebaut und da hat es dann langsam angefangen, dass ich dann ich habe dann auch angefangen mit den Coachings, dass ich eben Schauspiel- und Regie-Coachings gegeben habe oder beziehungsweise Coachings im Bereich Selbstbewusstsein oder Selbstfindung, wie sieht man sich selbst, weil das ist ja auch die Aufgabe eines Schauspielers, dass man sich bewusst ist, was man für eine Wirkung auf andere hat und so weiter und so fort. Das habe ich relativ weit entwickelt sogar, das Thema. Und dann kam eben auch ein Schauspielkollege auf mich zu und hat gesagt, er hat ein Sommerfestspiel gestartet und ob ich da nicht mir vorstellen könnte, mitzuspielen. Und das war meine erste Rolle in Deutschland eigentlich, auf Deutsch.
Aber viel verdient man ja da auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Das war ja nur ein Sommerfest.
Und nebenbei immer noch irgendwie mit Jobs über Wasser gehalten.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, als Künstler, ich weiß nicht, wie es anderen Künstlern und Künstlerinnen geht. Aber für mich ist es einfach so, ich habe mich wahnsinnig auf meine Familie verlassen können und bin unendlich dankbar für die Zeit. Weil ich kam wirklich mit nichts zurück.
Wenn du das nicht gehabt hättest, dann wäre es ein Problem gewesen.
Naja, man muss auf die Schnauze fliegen, um aufstehen zu können.
Findest du das?
Also es gibt auf Englisch, ich weiß nicht, in Deutschland wird es auch geben, aber es gibt dieses Sprichwort, if you fail, stand up and fail better. Auf gut Deutsch gesagt, wenn du auf die Schnauze fliegst, steh auf und flieg besser auf die Schnauze beim nächsten Mal.
Ist das auch so ein bisschen dein Lebensmotto?
Das weiß ich jetzt gar nicht so. Also es ist natürlich nicht schön, auf die Schnauze zu fliegen, aber es wird leichter, auf die Schnauze zu fliegen, weil du aus jedem Mal lernt man was. Da lernst du was draus.
Also ich bin ja schon ein bisschen weiter. Das war 2013, wo du dein erstes Engagement bekommen hast. 2015 hast du dann schon wieder im Fernsehen gespielt, also zum ersten Mal dann. Ich sage jetzt nur mal, Veronika Ferres war dabei, Bettina Mittendorfer war dabei und so weiter und so fort. Aktenzeichen XY hast du gemacht. Wie kommt man da rein? Es gibt ja zig Schauspieler in Deutschland, die ausschließlich nur Theater machen, weil sie den Sprung ins Fernsehen nicht schaffen oder vielleicht auch nicht wollen. Keine Ahnung, wie hast du es hinbekommen, zumal du ja keine Schauspielausbildung hattest offiziell?
Ich bin da über Umwege reingekommen. Also auch wieder, natürlich habe ich mich nicht beworben, weil für alles, was ich mich bewerbe, das kriege ich nicht. Das ist so entstanden. Also ich habe dann irgendwie dadurch, dass ich da bei dem Theaterfestival mitgemacht habe, habe ich Kontakte geknüpft. Diese Kontakte, da bin ich dann irgendwie mal zum Essen gegangen und da war eben dieser Regisseur von dem Film gesessen, den ich gemacht habe mit der Veronika Ferris und Bettina Mittendorfer. Also das war ja auch eine winzig kleine Rolle, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also das waren 2 Drehtage, glaube ich, und ich habe mir auch gestellt wie der erste Mensch, weil ich habe ja noch nie wirklich vor der Kamera gespielt und auf Deutsch
so ein
auch
Unterschied?
Noch.
Ist das so ein Unterschied vom Theater zum Film?
Ja, weil schon.
Emotion ist Emotion.
Emotion ist Emotion, natürlich.
Und dann mache ich es halt kleiner.
Gut, aber du kennst ja die Abläufe nicht. Weißt du, da sind ja ewige Setup-Zeiten. Also da wird die Kamera wird hingetan, dann muss das Licht stimmen, dann muss der Ton irgendwie wissen und dann hat man eine Probe, dann hat man eine heiße Probe und
ich kenne es ja, darum frage ich ja, für dich als gelernter Schauspieler ist doch das toll, in diesen ganzen Lehrzeiten, na, da kannst du dich dann deiner Rolle widmen. Ist doch super.
Ja, ganz toll. Du musst natürlich auch bedenken, du musst wirklich auf und bitte musst du sofort in deiner Rolle sein, sofort in der Emotion und es muss stimmen. Und die Kamera ist erbarmungslos. Die sieht jeden Moment, wo du nicht in der Rolle bist. Ich finde es sowieso faszinierend, dass ich in dem Endcut überhaupt drin bin. Weil man muss auch dazu sagen, dass Hochdeutsch war für mich damals noch sehr schwierig.
Ach, du hast so klein bayerisch gesprochen.
Ja, ich bin ja dann zurückgekommen aus England und dann dieses Bühnendeutsch, dieses Hochdeutsch oder dieses Fernsehdeutsch.
Du hast so ein schönes Daheim ist daheim Deutsch gesprochen praktisch.
Ja. Ja, genau. Ja.
Genau. Aber jetzt mal nochmal ganz, ganz kurz, ein kleiner Ausrutscher nochmal nach hinten. Hat man in England gemerkt, dass da der kleine Bub aus Bayern kommt oder?
Nein, es war Teil der Ausbildung, dass man sein Englisch auf BBC Englisch, also The Queen's English, musste man nach dem ersten Jahr sprechen.
Und du hast dir den Dialekt komplett antrainiert?
Ich bin Native Speaker.
Dann ist es doch ein leichtes, das in Deutschland auf die deutsche Sprache umzumünzen.
Mittlerweile ja. Man braucht auch seine Lehrzeit. Aber schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich würde wahnsinnig gerne diese Lehrerin nochmal sehen, die zu meiner Mama gesagt hat, ihr Sohn spricht nie Englisch.
Du wohnst ja aktuell in Salzburg.
Korrekt.
Warum nicht mehr in Prien am Chiemsee?
Auch eine gute Frage. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, ich muss wieder ein bisschen näher an die Kultur.
Aber dann gehe ich doch nach München, nach Berlin, nach Wien. Aber warum ausgerechnet nach Salzburg?
Weil da die Berge sind.
Bist du so ein Naturbursche?
Absolut. Also,
sagt mir der, sorry, wenn ich dazwischen grätsch, lieber Alessandro, sagt mir der, der über mehrere Jahre in London gelebt hat. Genau, und jetzt kommen wir wieder mit die Berge daher. Ja, wunderbar.
Naja, wo ich dann einfach mal wieder zurück war, dann habe ich dann einfach, ich habe die Natur wieder gesehen und die Berge und ich bin Kletterer. Und ob ich jetzt von München dann immer wieder runterfahren würde zum Klettern oder nicht, da habe ich mich für Salzburg entschieden. Ich habe, nachdem ich 15 diese Filme gedreht habe, das erste Mal dann inszenieren dürfen ich habe 2014 schon inszeniert, aber 2016 war es, glaube ich, hat dieses Theaterfestival die Location geändert und ist dann eben in meiner Heimatstadt gewesen und dort durfte ich das große Abendstück inszenieren und aus dem raus sind 2 Jobangebote entstanden. Einmal war der Salzburger, der Intendant vom Salzburger Landestheater da und es war ein Regisseur vom Bayerischen Fernsehen da, der eben auch den Komödienstadel gemacht hat.
Und plötzlich sitzt er dann vor mir 2016 in Bad Wiessee bei der legendärsten Komödienstadl-Produktion ever. Weißt du es noch?
Oh ja.
Ja, also es gab ein Magen-Darm-Problem.
Oh, bitte. Ich wusste, dass du das ansprechen wirst. Es war, oh,
nicht schön.
Oh, Harry.
Es waren alle krank, gell?
Es war eine Katastrophe. Wir haben alles geprobt, alles war aufgebaut. Wir waren, und wirklich an dem Vorabend ging es los. Und dann hat wirklich das komplette Team hatte Magen-Darm. Wirklich, also wir waren 40 Leute in dem Hotel und jeder war, hat, glaube ich, die Nacht im Bad verbracht.
Ich muss aber so viel lachen, die Souffleurin war krank. Da habe ich dann noch jemanden schnell hingesetzt und gesagt, mach du das schnell. Und ich bin ja ziemlich spät am Abend gekommen. Ich hatte am Tag vorher in Rosenheim zu tun und ich komme am Frühstückstisch und es sitzt, und das war zum ersten Mal, wo wir uns gesehen haben, ein Alessandro Visentin da und lernt Text.
Ja. Weil es war so, dass der Hauptdarsteller, da war es nicht sicher, ob er die Aufzeichnung spielen wird oder nicht.
Aber er hat sie gespielt.
Oh, ja.
Es haben sie alle gespielt. Also es war legendär. Oh. Wie gesagt, Hotel Mama, es war sogar, bei Hotel Mama kann man ja vorgreifen, man sieht dich sogar kurz im Bild.
Richtig, ja.
Ja, weil da gibt es eine Verfolgungsjagd, wo du dann über die Bühne, nee, warte, doch.
War ich, ja.
Ja, genau. Mhm. Und dann das Jahr drauf warst du nochmal in einer
Du musst aber auch dazu sagen, dass ich da für diese Produktionen war ich Regieassistent.
Ja.
Mhm. Ja. Also ich war nicht als Schauspieler engagiert.
Genau.
Was ganz wichtig ist, weil ich ja, wie du ja schon weißt, ich arbeite in den unterschiedlichsten Departments.
Bereichen,
danke. Also Schauspiel, Regie, Schreiben und so weiter. Und da war ich eben Regieassistent. Trotzdem hatte ich diese legendäre Rolle des Einbrechers.
Die hat er aber sehr gut gespielt. Und er war noch einige Male weiter als Regieassistent unterwegs. Du hast sogar daheim, ist daheim mal Regieassistent gemacht eine Zeit lang.
Mhm. Eine Zeit lang ist gut. Es waren über 50 Episoden.
Dem Schauspiel bist du trotzdem weiterhin treu geblieben und auch natürlich deinem Autorendienst und Coach bist du ja auch noch. Also ab 2016 ging es bei dir ständig bergauf.
Genau, es ging weiter mit Daheim ist daheim. Da habe ich dann weiterhin die Regieassistenz gemacht. Aber nach diesen 50 Episoden war ich einfach so durch mit Regieassistenz und da bin ich dann wieder angesprochen worden von dem Intendanten vom Salzburger Landestheater. Und dann bin ich wieder zurück nach Salzburg, genau, und da bin ich ans Salzburger Landestheater. Und da war ich dann Schauspieler, Hausregisseur und Produktionsleiter am Haus.
Alles toll.
Super.
Und dann kommt Corona.
Also ich habe am Salzburger Landestheater wahnsinnig viele Sachen gemacht, wahnsinnig tolle Sachen, durfte wahnsinnig viel lernen übers Theater, viel gespielt, habe Regie geführt und eben Produktionen übernommen. Dann kam, wie du schon sagst, Corona und das war wirklich von einem Tag auf den anderen war nichts. Und wir waren voll im Betrieb gerade.
Aber gut, dass du da warst, denn du hattest ja ein festes Engagement.
Das ist richtig, ja.
Und das Geld kam ja weiter, du hattest halt frei.
Frei nicht wirklich. Wir haben schon produziert, damit es dann aufgenommen wird. Aber ich habe in dieser Corona-Pause, oder man darf es nicht Pause nennen. Es waren ja nur irgendwie die ersten 5 Wochen war das Theater zu, da durften wir ja nicht rein. Und dann ging es weiter mit Produktion. Und in diesen 5 Wochen habe ich für mich beschlossen, das war's.
Warum?
Weil man an einem Theater natürlich wahnsinnig viele Produktionen in einem Jahr produziert und es aber wahnsinnig viele Produktionen gibt, die vielleicht mich künstlerisch jetzt nicht unbedingt ansprechen. Man hat ja einen Spielplan. Der Spielplan, der wird erstellt von der Intendanz, von der Schauspielleitung und so weiter und so fort. Da gibt es eben vielleicht die ein oder andere Produktion, die für mich halt kreativ nicht so viel hergibt, sage ich jetzt halt mal, ja. Da waren für mich eben so Zeitpunkte erreicht, wo ich gesagt habe, ich muss wieder frei werden und muss die Produktionen machen, erarbeiten, worauf ich richtig Lust habe. Also diese Freiheit ist ein mutiger Schritt, muss man auch dazu sagen.
Da sind wir zwei komplett unterschiedlich, denn ich habe ein wahnsinnig hohes Sicherheitsbedürfnis und lass mich da gerne in meiner Freiheit einschränken. Bei dir ist das 180 Grad umgekehrt.
Jein. Also ich bin schon auch ein Sicherheitsmensch, aber ich gehe wahrscheinlich größere Risiken ein im Vergleich zu dir. Das geht auch zurück auf einen ganz besonderen Moment in dieser Corona-Phase. Das erzähle ich vielleicht schnell. Also es gibt in Salzburg die Richterhöhe. Also auf dem Mönchsberg, also der Berg, wo die Salzburg oben ist auch. Und die Richterhöhe, die schaut direkt auf den Untersberg. Und da bin ich oben gesessen und es war nichts los, natürlich. Irgendwann kam eine für mich ältere Dame und fragt mich, ob sie sich neben mich setzen darf in der Corona-Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, gerne. und ich hatte meine Thermoskanne dabei, habe ein bisschen Tee getrunken und dann haben wir uns unterhalten. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, habe ich zu der Dame gesagt, also für eine Dame in ihrem Alter, was ist das Wichtigste im Leben? Und dann habe ich halt erwartet, dass sie irgendwie sagt, ja, Karriere und Geld und weiß der Teufel was. Und dann schaut sie mich so verschmitzt an. Also ich habe die Frau für vielleicht 60, 65 gehalten. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich werde jetzt 91. Und das Wichtigste im Leben ist, dass man sich selbst treu bleibt.
Toller Spruch.
Und da dachte ich mir so, sich selbst treu bleiben. Was bedeutet das? Und dann hat sie gesagt, naja, machen Sie das, was Sie tun möchten. Weil wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie es irgendwann bereuen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und? Bereuen Sie was? Und dann hat sie zu mir gesagt, zwei Dinge. Das sind Kleinigkeiten, aber die bereue ich.
Was waren die zwei Dinge?
Die hat sie mir nicht gesagt. Aber ich hab dann zu ihr gesagt, wenn man 91 Jahre alt wird und nur zwei Dinge im Leben bereut, dann glaube ich, hat man ein gutes Leben gelebt. Und dann schaut sie mich wieder so verschmitzt an und sagt zu mir, ja, schon, gell? Und das fand ich echt ganz toll. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich dann irgendwie einen relativ großen Rundumschlag gemacht habe.
Hat sich dieser Rundumschlag gelohnt?
Es war die absolut richtige Entscheidung, zu gehen.
Wie ging es dann weiter?
Es ging dann weiter, dass ich in der Selbstständigkeit wieder war. Also freiberuflicher Schauspieler, Regisseur.
War dann die Ausbildung schon anerkannt oder bist du jetzt immer noch als nicht anerkannter Schauspieler und Regisseur, Autor, Produzent und so weiter und so fort unterwegs?
Es ist dann schon was passiert. Durch das Landestheater, weil ich da im Ensemble war, war ich von der Agentur, Bundesagentur für Arbeit, war ich anerkannt. Und dadurch wurde ich automatisch anerkannt in der Agentur in München für Film und Fernsehen.
Jetzt ist es 2025.
Ist richtig, ja.
Welche Projekte stehen aktuell an?
Also ich bin gerade aus Frankreich zurückgekommen.
Was? Du bist sehr häufig in Frankreich. Mhm. Warum Frankreich? Du kannst doch nicht mal Französisch.
Naja, also mittlerweile spreche ich Französisch.
Ah, tatsächlich?
Nicht fließend, aber es ist so weit, dass ich gut klarkomme drüben. Und auch wenn ich jetzt beispielsweise ein französisches Drehbuch kriegen würde, dann könnte ich damit arbeiten.
Okay, und was machst du da aktuell in Frankreich?
Während der Corona-Zeit musste ich ja irgendwas machen, bevor ich wieder irgendwie hier in den Film und so weiter kommen konnte. Und da habe ich diese Coachings da drüben angefangen und dann hat sich das wirklich so aufgebaut, dass ich wirklich 4 Monate im Jahr in Frankreich war und habe dort eben gecoacht an Universitäten, an...
Also das heißt, du bist an Universitäten und bringst ihnen bei, wie man vor Menschen spricht.
Wie man vor Menschen spricht oder bestimmte Themen, wie debattiert man richtig, wie präsentiert man seine Abschlussarbeit, wie kann man das alles irgendwo in einem Theaterkontext, also wie kann man solche Sachen bearbeiten, also das geht dann schon eher in die Theaterpädagogik auch.
Wie sieht's schauspielerisch, regietechnisch aus bei dir? Mhm.
Ich habe dann, also drüben auch in Frankreich, habe ich dann auch Solo-Stücke gemacht, die ich dann eben auch an Universitäten aufgeführt habe. Da ging es dann um den reinen Sprachunterricht auf Englisch und auf Deutsch. Da habe ich dann beispielsweise Dr. Jekyll und Mr. Hyde als Solo-interaktives Multimedia-Projekt.
Alleine stehst du da auf der Bühne?
Alleine 1,5 Stunden, ja.
Aber bist du dann auch fertig?
Ja, es ist dann, darauf komme ich jetzt auch zu sprechen, es ist... deshalb 2025, also ich habe das jetzt wirklich ein paar Jahre gemacht, habe dann auch meine Shows, also es gab da mehrere, nicht nur Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die habe ich dann auch nach Japan getourt, ja, also ich bin dann auch alleine nach Japan geflogen und bin dort eben getourt mit dem Ganzen. Es war dann irgendwann so, ich konnte meine eigene Stimme einfach nicht mehr hören. Wenn du 1,5 Stunden selbst auf der Bühne bist, ich weiß nicht, wie das so Stand-Up-Comedians machen, also die müssen das lieben wahrscheinlich. Ich fand es dann irgendwann einfach zu viel und habe jetzt beschlossen, ich gebe das ab. Ich muss aber noch dazu sagen, es gibt auch noch einen Produzenten in Frankreich, der mit mir und einer Kollegin in Frankreich gerade ein etwas größeres Filmprojekt bzw. Serienprojekt umsetzt. Die wird 2026 voraussichtlich gedreht. Das sind 30 Episoden. Die habe ich letztes Jahr mit der Kollegin, also im Jahr 2024, mit der Kollegin geschrieben.
Und für das französische Fernsehen, oder?
Französisch-deutsch-englische Fernsehen, weil das auf drei Sprachen ist.
Du hast so viel Theater gemacht, warum zieht es dich wieder vor die Kamera?
Naja, man muss ja mal durchwechseln. Aber es ist jetzt nicht nur, dass es mich vor die Kamera zieht, sondern ich mache ja auch andere Projekte. Und da sind wir jetzt wieder bei 2025. Ich war gerade in Frankreich, habe eben gerade dieses Coaching-Projekt, habe ich jetzt gerade abgegeben an den Kollegen. Und dann geht es eigentlich los mit einem Großprojekt. Das sind die Klosterfestspiele in Kastel, also in deiner Heimat.
Um die Ecke sozusagen, um die Ecke.
Dort wird inszeniert, ja.
Ja, dann ist jetzt Zeit, dafür Werbung zu machen. Kurz in zwei Sätzen, worum geht's?
In dem Stück geht's um die Klostergründung von Kastel im Jahr 1103. Und es ist aber ein Krimi. Also während dieses Starts, wo das Kloster gebaut werden soll, passiert das ein oder andere, das nicht so ganz geheuer ist.
Du sagst nicht ganz geheuer, es ist ein Krimi für die ganze Familie, also keine Sorge, es fließt kein Blut, aber es wird definitiv spannend. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt sagt, Mensch, ich würde gerne mal ansehen, was denn der Alessandro so arbeitet, dann schaut vorbei unter www.klosterfestspiele-kastel.de und sichert euch die Tickets. Er ist auf jeden Fall an der Premiere da. Also von daher, wenn ihr dann mit dem Alessandro mal ein Foto wollt, mit ihm mal ein bisschen über Gott und die Welt sprechen wollt, dann schaut an der Premiere vorbei oder sichert euch eine Karte für eine der anderen Aufführungstage.
Also parallel gibt es ja auch noch ein Projekt dazu.
Ach so.
Also es ist schon noch so, dass ich durch einen Zufall eigentlich, durch eine Kollegin, mit der ich 2014 gearbeitet habe, die auch bei der Horm ist der Horm war, aber da schon nicht mehr dabei war, die hat mich jetzt auf die Ebel-Bühne gebracht, nach München. Und da wär's heute mal so richtig bayerisch.
Oh weh, ja, da bin ich gespannt, ja, da freue ich mich drauf.
Das wird eine richtige Gaudi, glaube ich.
Weil ich kann jetzt nicht mal eine Homepage sagen, denn der liebe Herr hat ja keine, er hat kein Social Media.
Ich bin einfach ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich mag mein Privatleben sehr, muss aber jetzt auch gestehen, lieber Harry, dass ich schon Instagram habe, dass ich aber nur rein beruflich verwende.
Ach ja, dann sag doch mal, wie heißt du denn rein beruflich, dass der ein oder andere Interessierte mal schauen kann, was denn der Alessandro so den ganzen lieben langen Tag treibt.
Jetzt fragst du mich was, dass ich vielleicht sogar gar nicht weiß. Also ich
aber glaub, dann machen wir es ganz einfach. Nee, sag gar nichts. Es ist wahrscheinlich eh falsch. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes. Dann haben wir es einfacher. Wir finden die Adresse und der Alessandro muss sich jetzt nicht blamieren. Alles gut, liebe Alessandro.
Es gibt aber auch unter den Schauspielern, also es gibt ja auch ein Portal online, wo man mich auch finden kann. Und das ist www.filmmakers.de.
Auch das verlinke ich euch in den Shownotes.
Super, da bin ich nämlich auch drin. Und da sieht man dann auch so ein paar kleine Filmchen und das wird immer geupdatet. Da gibt es dann die neuesten Fotos und so weiter und so fort.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil ich eigentlich eher in den Tag hinein lebe. Mein Wunsch wäre es, glaube ich, schon mal eine Intendanz zu übernehmen. Das würde ich mir definitiv zutrauen.
Ja, bewerben brauchst dich ja nicht, weil das wirst du eh nicht bekommen. Nein, in der Hoffnung, dass dich mal wer fragt.
Das stimmt, ja, in der Hoffnung, dass mich mal jemand fragt. Ich sehe mich auch definitiv in Filmen, richtig tolle, knackige Rollen spielen, die, wie du mich erkennst, definitiv weit von mir entfernt sein müssen. Und ich weiß definitiv, dass ich sehr viel auch wieder im englischsprachigen Bereich spielen werde, auch im deutschsprachigen Bereich. Und ob ich in 10 Jahren noch in Salzburg wohne oder ob ich in einem anderen Land wohne, wo ich die Sprache dann auch noch lerne, keine Ahnung.
Immer auf der Reise.
Das Leben ist eine Reise.
Das hast du schön gesagt. Ich freue mich, dass ich endlich mal in meinem Zuhause angekommen bin. Mhm. Und du streckst schon wieder die Fühler aus, wo es denn hingehen kann.
Naja, ich bin ja schon wieder fast 10 Jahre in Salzburg. Also Es ist schon so, ich habe mir jetzt wirklich ein relativ gemütliches Leben, sage ich mal, aufgebaut. Und gemütlich für einen Künstler ist nicht gut.
Warum?
Weil gemütlich faul macht.
Eine Frage hätte ich noch an dich, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Ich glaube, du kannst dir schon denken, welche Frage ich dir stellen möchte.
Ich habe natürlich deinen Podcast schon gehört.
Drei Menschen, lieber Alessandro, mit denen du einen Kaffee trinken gehen möchtest.
Als allererstes Karl Lagerfeld.
Warum? Also, ich will dir nichts gegen deinen Modegeschmack sagen, aber so modern bist du auch nicht angezogen. Warum gerade der Modedesign?
Überhaupt nicht. Also, modern angezogen, überhaupt nicht. Karl Lagerfeld hat ein paar Dinge gesagt, so ein paar Sprüche rausgelassen, die fand ich einfach wahnsinnig spannend.
Den Jogginghosenspruch?
Der vielleicht auch. Aber das Spannendste und nach dem Motto lebe ich auch so ein bisschen. Er hat mal gesagt, da gibt es ja auch ein Video davon, ich glaube mit Markus Lanz, der ihn gefragt hat, ob er denn weiß, wie viel Geld das er hat. Und dann hat Karl Lagerfeld drauf gesagt, nö, natürlich nicht, weil sonst könnte ich ja geizig werden. Und dann hat Lanz drauf gesagt, ja, Geiz ist was ganz was Schlimmes, oder? Und dann hat Karl Lagerfeld gesagt, ist das Schlimmste. Und dann hat er gesagt, diesen Spruch, den werde ich nie vergessen, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit zur Tür wieder reinkommt. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Man muss investieren. Man muss es raushauen, weil was ist denn Geld? Also für mich persönlich, das Geld sind bunte Scheine. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Angela Merkel sprechen.
Also liegt jetzt schon eine Zeit zurück.
Ja.
Warum mit Angela Merkel?
Naja, Angela Merkel war sehr viel dabei in sehr vielen Veränderungsphasen der Welt. Und ich als Otto-Normalverbraucher habe ja nicht irgendwie so den Einblick in die Politik. Und es wäre wirklich mal ganz spannend, hinter den Vorhang zu schauen, wie es in der Politik wirklich ist.
Jetzt haben wir jemanden aus der Politik, einen kreativen Kopf. Wer wäre deine Nummer drei?
Die Nummer drei für mich wäre definitiv mein Bruder Daniel, der schon verstorben ist.
Was würdest du ihm sagen?
Ob ich was sagen würde, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde auf alle Fälle Fragen stellen. Weil es ist ja so, man kann ja, das ist ja genauso wie, ich unterhalte mich jetzt mit dir, aber ich kann in deinen Kopf nicht reinschauen. Aber dir kann ich Fragen noch stellen. Ja? Und ich bin ja ein Mensch, ich stelle wahnsinnig viele Fragen. Ich hinterfrage alles. Ja.
Die Aufgabe eines Regisseurs.
Ja, absolut. Und ich hinterfrage wahnsinnig gerne. Aber bei meinem Bruder habe ich einfach nicht mehr die Möglichkeit zu fragen. Ich habe Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Aber es geht leider nicht mehr.
Es kommt im Leben immer alles so, wie es kommen muss. Es ist mein Leitspruch, der stößt ja hier ein bisschen an seine Grenzen.
Ist richtig. Und das ist aber auch einer meiner Leitsprüche.
Tatsächlich?
Es ist absolut einer meiner Leitsprüche. Alles kommt so, wie es kommen muss.
Dein Leben hat uns das jedenfalls gezeigt. Wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du sie zu irgendeinem Punkt drehen und sagen, genau an dieser Stelle, da würde ich was anders machen? Oder sagst du, nee, es war alles gut, so wie es war, auch wenn es noch so weit unten war?
Ich würde nichts verändern. Absolut nichts. Weil es alles genau so sein muss. Und es hat mich genau dahin gebracht, wo ich sein muss, jetzt gerade. Und jeder Tiefpunkt, und glaub mir's, ich habe vieles mitgemacht. Jeder Tiefpunkt ist etwas, was mir fürs Leben wahnsinnig viel bringt.
Ja, du hast uns heute zweifelsohne gezeigt, wie man von einem Tiefpunkt wieder in eine Hochphase kommt. Lieber Alessandro, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ich danke dir. Du weißt, wie ich mit solchen Sachen bin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Wunderbar. Ich freue mich definitiv schon auf den Juli, auf die Festspiele ums Eck. Und ihr, liebe Zuschauer, schaut rein unter www.klosterfestspiele-kastel.de und in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Servus miteinander. Servus Alessandro. Schön, dass du da warst.
Servus Harry. Vielen Dank.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.